Moin, bevor jetzt hier gleich die Folge mit Jennifer von HubSpot startet, geht unser Gewinnspiel in die finale Runde. Wie ihr wisst, gibt es gerade ein OMR-Ticket für unser Festival 2026 in Hamburg zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ist sehr einfach. Ihr hört jetzt folgende Folge, dann bewertet ihr den Podcast und beantwortet mir folgende Frage in den Kommentaren. Und zwar, welches Tool hat HubSpot kürzlich erst akquiriert, um die KI-Sichtbarkeit in Answer-Engines wie ChatGPT oder Perplexity zu tracken? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare und vielleicht sehen wir uns dann ganz bald in Hamburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OMR TechCheck Podcast, dem Podcast, wo wir mal unter die Haube der spannendsten Unternehmen der Digitalwelt blicken dürfen. Und heute habe ich eine ganz besondere Gästin dabei. Es handelt sich nämlich um Jennifer Lapp, Head of Growth von Dach und Latam von HubSpot. Und HubSpot, da werden jetzt bei einigen bei euch schon die Lampen angehen, gilt als die Erfinderin des Inbound-Marketing und war letztes Jahr ganz groß in den Schlagzeilen, weil natürlich auch sie durch Google AIO und KI-Suchmaschinen massiv an Traffic verloren haben. Deswegen schauen wir mal heute, wie HubSpot damit umgeht, vor allem auch toolseitig damit umgeht und warum das vielleicht auch gar kein großes Problem für HubSpot ist. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen, Jennifer Lapp.
Hi, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Warm-up. Und wir starten auch mal direkt rein mit einer soften Eingangsfrage. Wenn du ein Tool wärst, welches wärst du?
Ich wäre, glaube ich, ein Tool wie Notebook LM. Mhm. Ich bin immer sehr nerdy selektiv im Wissen, genauso wie Notebook LM, weil man seine eigenen Sachen da rein packt und dann daraus lernt. Ich bin aber auch wie ein Schwamm, also ich will immer alles fünfmal nachlesen. Und zum einen ist das mein Lieblingstool und ich glaube, ich wäre auch dieses Tool.
Ja. Mega. Und was sind die drei Tools, die du bei der Arbeit vermutlich am häufigsten nutzt?
Im Moment würde ich sagen, nehmen wir mal die normalen Google Workspace-Sachen raus. Meine Haupttools Claude. Mhm. Wir haben jetzt ganz neu Glean. Ich weiß nicht.
Glean ist ja, sag mir noch nichts.
AI ist ein unglaublich cooles Tool, was über den Workspace hinausgeht. Also es verbindet Fellow, Slack, alle möglichen Sachen miteinander und du kannst relativ einfach deinen Tagesplan erstellen damit. Mhm. Es geht durch alle deine Nachrichten durch, also die jetzt halt in öffentlichen Channels passiert sind, alles, was du abgesprochen hast, geht durch deine ganzen Meeting-Notizen durch, erstellt dir dann daraus Google Docs. Ich kann zum Beispiel, und ist auch verlinkt mit Asana. Ja. Und das wäre mein drittes Tool, was ich am häufigsten benutze. Also ich glaube, mein Tag startet morgens noch vor Slack und E-Mail bin ich in Asana und gucke, was da so passiert ist, weil da unsere Hauptkommunikation stattfindet für alle Projekte. Und Glean verbindet alle diese Tools miteinander und du kannst eigentlich da reingehen und dir alles planen lassen. Ja. Ich kann auch einfach fragen, woran arbeitet mein Team die Woche, wenn ich irgendwie eine Frage bekomme von oben, was sind eure Hauptprioritäten und ich wieder, keine Ahnung, alles ändert sich jede Woche. Dann gucke ich da halt zum Beispiel rein und kriege die Hauptlinks zu allen Projekten und den Impact, was alles hat.
Ja, das ist super spannend. Das Thema hatten wir jetzt in dem Podcast schon häufiger, weil viele gerade davon berichten, dass sie sozusagen eine Ebene über diese ganzen Applikationen bauen, über die sie diese Applikationen sozusagen ansteuern können. Das heißt, dass sie gar nicht mehr wirklich in diesen Tools selber arbeiten, sondern ganz oft in einem Tool, das auf allen Tools drauf sitzt.
Ja, macht sehr viel Sinn. Macht es sehr viel einfacher, wenn es natürlich so ein Rabbit Hole ist, wo man dann reinfällt, wenn man zu viele Tools hat.
Ja, stimmt, stimmt. Spannend, müsste ich mir auch definitiv mal anschauen. Jetzt lass uns mal über dich sprechen. Ganz kurz vielleicht ein, zwei Sätze zu dir. Erzähl uns mal, wie du zum Head of Growth bei HubSpot geworden bist, beziehungsweise deinen Werdegang dorthin.
Ich bin seit ein bisschen was über 8 Jahren jetzt bei HubSpot. Hab ganz klassisch in Anführungsstrichen, komme ich aus dem SEO. Hab als Werkstudent und in Agenturen als SEO Content Marketing gearbeitet, weil im Studium Sprachwissenschaften studiert und was macht man dann damit? Ja, keine Ahnung. Also landet man irgendwie im Online-Marketing, war so mein Werdegang und bin dort hab angefangen bei HubSpot, als wir den Dachraum gerade ausgebaut haben im Marketing. Also wir waren zwei Marketer, wir haben EMEA-Marketing gerade aufgebaut und dann relativ schnell festgestellt, dass wir sehr viel näher an den Central Teams sein müssen, die SEO direkt machen und SEO als Expertise dort halt auslagern. Und das ist dann dahin gewachsen, dass ich dann nach ein paar Jahren mein eigenes deutsches SEO-Team aufgebaut habe und inzwischen das so weit zum Thema komplett Growth organisch, also alles, was verdient Sichtbarkeit haben muss und nicht gekauft.
Das beinhaltet dann neben dem klassischen SEO-Content dann noch so Themen wie?
Das beinhaltet Themen wie YouTube, Newsletter, Blog natürlich immer noch, alles, was auf der Webseite passiert, was nicht paid getrieben ist. Und jetzt natürlich ganz neu seit geraumer Zeit für alle AEO oder GEO oder wie auch immer man das hier im deutschen Raum jetzt nennen möchte.
Ja.
Ich hoffe, da trifft der Markt weit eine Entscheidung, damit wir anfangen können, unsere Tools und Assets dazu zu branden. Aber ja.
Ja, spannend. Und dazu kommen wir mit Sicherheit auch noch in dem Gespräch, weil du warst ja dann als SEO-Managerin wirklich live dabei von den absoluten Hoch-Peak-Traffic-Zeiten bis jetzt. Aber bevor wir da noch tiefer einsteigen, was an deinem Titel auch nochmal ganz spannend ist, ist, dass du für Dach und LATAM zuständig bist. Was hat's denn damit auf sich?
Das ist zum einen historisch aus dem Team-Setup gewachsen, dass wir, also ich gehöre zum International Growth, damals International SEO-Team, was Frankreich, Deutschland und spanischsprachigen Raum hat. Und die Teams einfach extrem eng zusammenarbeiten. Es gab damals keinen Head. Ich habe dann das deutsche Team aufgebaut. Dann gab es ein französisches Team. Und dann hatte sich irgendwann so die Frage gestellt, weil LATAM als Wachstumsmarkt einfach sehr viel näher an allen auch dran sein muss und nicht alleine viel agieren kann, einfach weil wir viel höheres Turnover in LATAM haben. LATAM ist viel experimentierfreudiger. Der Markt ist noch nicht ganz so ausgereift wie jetzt ein deutscher konservativer Markt. Dementsprechend war es uns wichtig, dass man das Team einfach extrem eng verzahnt, dass die beiden auch voneinander lernen können. Das ist eigentlich das Wichtigste dabei.
Jetzt nimmst du mir schon so eine Frage vorweg, weil mich hätte total interessiert, wie denn so die kulturellen Unterschiede da vielleicht sind und ob LATAM experimentierfreudiger ist und an was du das siehst.
LATAM ist zum einen ein ganz anderer Markt als Deutschland. Es sind ja viel mehr Kulturen zum einen. Also es sind sehr viele Länder, die da in einem großen Wort zusammengefasst werden, dementsprechend verschiedene Währungen für HubSpot auch sehr interessant und dementsprechend Fluktuation im Wechselkurs und Fluktuation in der Kaufkraft. Das heißt, da ist der Ansatz bei uns zum Beispiel viel stärker dahingehend, wie können wir mehr kostenfreie Nutzer und Trials aktivieren als jetzt im Dachraum zum Beispiel. Aber ich glaube, was jetzt kulturell auch den Unterschied macht, ist, dass LATAM nicht so weit entwickelt ist wie jetzt ein europäischer Markt.
Ja.
Da ist die eine der Hauptbildungsaufträge, die wir im Tofu-Bereich noch haben. Da muss man gleich den Button drücken. Ich merke das schon.
Bei Tofu jetzt.
Genau. Im oberen Bereich einfach, wo angefangen wird, an uns zu denken als HubSpot, da sind wir bei dem Markt in LATAM gerade bei der Sache, wie benutze ich Excel und wie kann ich meine Kundendaten in Excel organisieren, während andere Märkte halt wirklich schon über ein CRM nachdenken.
Ja.
Da ist der Bildungsauftrag, nenne ich es jetzt mal, weil das ist immer noch das, was wir als Inbound-Marketer, was du ja am Anfang schon gesagt hast, das war ja immer unsere Herausforderung, zu versuchen, in jede Problemstellung des Kunden oder der Kundin am Anfang schon reinzukommen, bevor die Person überhaupt weiß, dass HubSpot eine Lösung wäre. Das hat ja immer richtig gut funktioniert.
Ja.
Das war auch, ist jetzt die Überleitung in diese Traffic-Frage.
Ja.
Das hat sich ja im Grunde nicht geändert.
Ja.
Also das machen wir immer noch.
Ja.
Und das ist halt auch der Hauptunterschied zwischen dem LATAM-Markt und den anderen Märkten, die wir betreuen.
Okay, super spannend. Bevor wir in diese Traffic-Frage, die du angerissen hast, reingehen, für die meisten Hörer wird das jetzt natürlich ein stehender Begriff sein, aber wenn ich dir die Challenge geben müsste, mal HubSpot in 60 Sekunden zu pitchen, was ihr denn konkret macht und welche Probleme ihr für wen löst, wie würdest du das angehen?
HubSpot ist eine, da musst du den Buzzer, glaube ich, 5-mal drücken, wenn ich das jetzt erzähle, ist eine All-in-One-Plattform für Marketing-Service-Vertrieb, für alle Kontakte mit deinem potenziellen Kunden von der ursprünglichen Suchanfrage, wo auch immer die stattfinden sollte, bis hin zum eigentlichen Kunden und Problemen oder Herausforderungen, die der Kunde am Ende hat. Und da ist die Lösung, die HubSpot bietet, genau zu tracken und genau die Inhalte zu bieten, die die Person in dem Moment braucht und das Vertriebs-, Service- und Marketing-Team damit auszustatten, eben für den Kunden da zu sein.
Ja, das hast du sehr gut ohne Buzzer-Einsatz
hingekriegt. Ich hab mich stark konzentriert, ich glaube, das hat man gemerkt.
Ja, und klar muss man dazu sagen, auch ein Riesenunternehmer, ne, an der amerikanischen Börse gelistet, ursprünglich aus
Boston.
Ja, und wahrscheinlich neben Salesforce absoluter Marktführer in dem ganzen Bereich Marketing, Automation, CRM etc. Genau. Und wie schon eingangs erwähnt, gilt sie als Erfinderin der Inbound-Methode. Inbound-Methode, da müsste ich eigentlich jetzt selber buzzen, aber ich habe ja einen Profi da. Nehmen uns doch mal mit, wie hat denn die klassische Inbound-Methode damals funktioniert?
Inbound war eigentlich der Gegenspieler zu klassischer Werbung.
Ja.
Also der Grundgedanke von Brian Halligan und Dharmesh Shah, also der Founder von HubSpot, war, dass Werbung nervt, wenn man das so will. Dass man nicht mehr ganz viele Plakate sehen will. Man möchte in die Köpfe der potenziellen Kunden und Kundinnen durch Wiedererkennungswert, durch Bildung, durch mehr Lösung von Problemen kommen, als nur In-Your-Face-Werbekampagnen. Das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt. Und damals gab es ja auch diesen großen Umbruch mit, wir haben jetzt alle Internet und wir haben jetzt alle Google. Genau, das ist eigentlich so der Hauptpunkt. Und da ging es darum, dass man eben ein komplettes Gebiet schaffen kann, in dem man an jeder Stelle, an der ein potenzieller Kunde eine Frage hat, eine Lösung anbieten kann, die dann auf die Webseite führt, die dann in weiterführenden Blogartikel führt, die dann zu, jetzt lade ich mir hier ein E-Book dazu runter und werde dann ein bereits sehr gebildeter Kunde oder Kundin oder potenzieller Kunde oder Kundin oder auch Lead genannt, um den Buzzer nicht zu triggern.
Ich glaube, bei Lead muss man nicht buzzern.
Genau.
Das traue ich unseren HörerInnen zu.
Ja, das denke ich auch. Genau, das war der Grundgedanke und daraus ist eigentlich das ganze Produkt HubSpot entstanden. Ja,
sprich, man hat User erstmal auf relativ allgemeine Suchanfragen wie, hey, wie schreibe ich denn eigentlich einen Projektplan oder wie kann ich meine Kundendaten irgendwo sammeln? Hat man sie mal auf den HubSpot-Blog vor allem damals gezogen und dort irgendwie versucht, sie dann mit weiterführenden Inhalten immer weiter zu bespielen. So würde
genau,
ich das,
genau.
Ja, genau. Und dann gab es ja anderthalb Jahren müsste es jetzt gewesen sein, war auf einmal mein kompletter LinkedIn-Feed voll mit
HubSpot-Traffic-Einbrüche.
Ja, genau, ich glaube, Elena Werner hat das in ihrem Newsletter dann auch mal nochmal ganz stark geschrieben. Okay, ist HubSpot dead, weil Traffic-Einbruch von über 50% whatsoever. Nimm uns doch mal mit, wie ist das bei euch sozusagen dann intern abgelaufen? Ich stelle mir vor, vielleicht alle Alarmglocken auf Rot und riesen Warroom und alle gefragt, so was machen wir jetzt oder wie?
Muss ich dich enttäuschen, war nicht so.
War nicht so.
Weil, ich muss dazu sagen, ich hatte, glaube ich, ein Jahr vorher oder so noch auf der Campix einen Talk gehalten zu 700.000 Pageviews auf dem deutschen HubSpot-Blog, was damals der größte deutschsprachige B2B-Blog war, den ich damals mit einem sehr kleinen Team wirklich Herzblut reingesteckt aufgebaut habe. Extrem hochwertiger SEO-Content. Also das war wirklich pur auf von Themen wie, was ist Content-Marketing, was ist SEO? Alles abgegrast, was irgendwie zu unserer Buyer-Persona gepasst hat. Und wirklich extrem viel Reichweite aufgebaut in der Zeit. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass Traffic überhaupt gar nicht übersetzbar ist in das, was am Ende rauskommt. Und wenn ich jetzt sage, es gab insofern keinen War Room, zumindest nicht, ich würde den nicht so beschreiben, weil ich glaube, es war eher ein strategischer Shift, den wir alle bewusst gemacht haben und ohne Panik. Also da war jetzt nicht, dass wir alle wie die aufgeschreckten Hühner, oh Gott, unsere Keywords sind eingebrochen. Weil wir haben den Einbruch im Traffic schon relativ früh gemerkt, bevor das Ganze auf LinkedIn überhaupt erst rausgekommen ist.
Ja.
Und haben an der Stelle schon angefangen, gnadenlos Content zu löschen.
Krass, ja. Also wirklich aus dem Index rauszunehmen.
Genau.
Ja.
Und da, das ist dann natürlich auch eng verzahnt damit, weshalb wir so eine Traffic-Einbußen haben. Das war natürlich nicht nur dieses eine oder die zwei Core-Updates, die eben große Publisher auch extrem bestraft haben. Es war viel auch, dass wir an der Stelle schon angesetzt haben und gesagt haben, wir wollen diesen Content gar nicht. Wir wollen gar nicht, dass Google den sieht. Haut den einfach komplett raus.
Ja.
Da waren Sachen auf dem englischen Blog, der ist, glaube ich, dadurch, dass der einfach viel, viel älter ist. Also den gibt es, glaube ich, seit 2008, meine ich. Oder länger. Da sind natürlich Blogartikel bei, wie mache ich einen Shrug-Emoji.
Das ist wirklich sehr.
Wo das Content-Team halt einfach damals sehr kreativ war und das hat im Newsletter gut funktioniert und dann hat er halt so richtig gut gerankt und dann hat man den halt auf der Webseite gelassen. Das war das einfach so der Hintergrund. Das wollen wir halt nicht mehr in unserem Repertoire haben. Und dementsprechend wurde rigoros ausgemistet.
Welche Rolle haben diese, sag ich jetzt mal, diese KI-Chatbots oder Googles AI-Overviews in diesem ganzen Prozess gespielt?
Für Deutschland im ersten Moment gar nicht so viel, weil die sehr spät erst ausgerollt sind.
Ja.
Für LATAM schon eher. Also im LATAM-Markt hat mein Team relativ früh, also ich glaube zeitgleich mit dem US-Team, das Rollout von AI-Overviews gehabt. Und da hatten wir innerhalb von, also AI-Overviews waren an, innerhalb von 3 Tagen, ich würde sagen, zwischen 30% und 40% Traffic-Einbußen aus den Keywords, wo AI-Overviews drauf waren.
Wow.
Wir haben aber auch relativ schnell gesehen, dass das hauptsächlich die Keywords waren, wo Featured Snippets vorher getriggert wurden, dass da die AI-Overviews getestet wurden in der ersten Instanz.
Ja. Und Featured Snippets müsstest du wahrscheinlich einmal
okay,
weil wir nicht so viele SEOs haben, beziehungsweise keine klassischen SEOs.
Ein Featured Snippet ist eine Zusammenfassung oberhalb des Suchergebnisses. Das ist jetzt schwer zu erklären, weil darüber das AI-Overview ja jetzt eigentlich so ein bisschen für viele auch das Featured Snippet ersetzt.
Genau.
Aber das war halt vorher die Zusammenfassung. Was wir damals ja auch schon gemacht haben, war, wir haben ja darauf optimiert, in diesem Featured Snippet zu sein.
Ja.
Also da haben wir auch spezielle Strategien dafür benutzt. Hat mehr oder weniger gut geklappt.
Ja.
Und unsere große Wette war eigentlich, dass wir vielleicht dann auch in den AI-Overviews auftauchen. Das hat relativ gut funktioniert, hatte aber nur den Nachteil, dass niemand aus den AI-Overviews rausklickt.
Ja, was auch immer noch der große Nachteil des Ganzen ist. Ne?
Ja.
Das ist eine ideale Überleitung für das ganze Thema, wenn diese klassische Inbound-Methode nicht mehr the way to go ist. Was ist es denn heute?
Also zum einen würde ich in Frage stellen, die klassische Inbound-Methode, der Grundgedanke ist noch da.
Ja.
Weil das ist immer noch so. Weil potenzielle Kunden immer noch die haben immer noch ein Problem. Die suchen, also der Traffic ist ja an sich nicht weg, der Demand ist ja nicht weg. Die Leute kaufen ja trotzdem noch Schuhe oder was auch immer. Also es ist halt einfach nur, der Weg dahin ist anders. Das heißt, wie wir in diesen Weg reinkommen beim Kunden, das ändert sich. Und da war Inbound-Marketing sehr linear, hat normal im Trichter gedacht.
Ja.
Von AIDA-Modell, wie man da jetzt durchgehen möchte, genau so funktioniert es halt nicht mehr, weil unsere ganze selbst wenn du jetzt auch selber überlegst, wie du Sachen einkaufst, du unterhältst dich mit Freunden, du gehst vielleicht, wenn du ein Tool kaufst auf OMR Reviews, liest dir das durch, was da steht, liest dir Bewertungen durch, guckst dann vielleicht nochmal in die Google-Bewertung, unterhältst dich dann eventuell jetzt neu dazugekommen, auch mit ChatGPT.
Ja.
Und da ist der ganz wichtige Punkt, das ist eine Unterhaltung.
Ja.
Das heißt, alles, was als Antwort gegeben wird, ist für jede Person individuell. Das basiert darauf, was man vorher gesucht hat. Das basiert darauf, wie mein normales Verhalten ist, was ich vielleicht favorisiere, je nachdem, was die AI da interpretiert. Und es ist immer ein Gespräch. Das heißt, man kann jetzt auch nicht mehr an Rankings denken. Dementsprechend müssen wir auch von diesem linearen Modell weg in Richtung eines mehr iterativen Prozesses. Das heißt, ich muss an jeder Stelle gucken, wie kann ich an welcher Stelle in die Buying Journey einsteigen mit meiner Marke, mit meinen Inhalten. Bei uns nennen wir das Ganze Loop Marketing in diesem 4-Phasen-Modell, wo wir an jeder Stelle ein bisschen mehr AI einbringen.
Genau, wie ich das immer im Kopf hatte, beziehungsweise wie ich das erkläre, ist, dass klassisch war es halt wirklich sehr stark auf geschriebenen Content orientiert, der auf dem Blog stattfindet. Und das war auch mit Abstand wahrscheinlich der wichtigste Channel. Und wenn mich heute jemand fragt, okay, wie sollte man heute dieses, ja, im Endeffekt ist es ja diese Wissensvermittlung machen, da muss man da halt viel mehr gucken, wo sind denn eigentlich die User? Und diese User sind heute deutlich fragmentierter. Sind also nicht mehr nur in Blogs unterwegs, sondern hören Podcasts. Das ist auch ein Channel, der ja eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig aufgekommen ist. Mhm. Die sind vermehrt auf YouTube, die sind in irgendwelchen Slack-Channels, die sind irgendwie, tauschen sich über WhatsApp auf. Und da ist ja dann die große Challenge, was das Ganze wahrscheinlich auch nochmal sehr viel komplexer macht. Wie geht ihr mit dieser Komplexität um?
Wir haben dementsprechend die Growth-Teams auch aufgeteilt. Also es gibt nicht mehr nur, wenn man sich das so überlegt, wie es vor ein paar Jahren war, da hatten wir ein Blog-Team, ein Product-Pages-Team. Und die haben sich um Content gekümmert.
Ja.
Und jetzt
geschrieben, hauptsächlich wahrscheinlich.
Genau. Ja. Geschrieben, optimiert, on-page, off-page natürlich auch, also Link-Building dazu. Und das Ganze ist jetzt viel enger verzahnt mit dem Content, der visuell oder in Audio stattfindet. Zum einen, wir haben jetzt in den Regionen keine Podcasts mehr, einfach aus Bandbreitengründen im Moment. Aber wir haben natürlich ein extrem großes Media-Network in HubSpot, also mit dem mit Hustle, mit Marketing Against the Grain als Podcast. Das sind halt alles Sachen, in die wir sehr, sehr früh schon investiert haben. Das war noch lange bevor dieser große AI-Search-Boom losging. Und der Hintergrund war einfach, dass wir festgestellt haben, dass potenzielle Kundinnen und Kunden viel mehr Wert auf persönliche Meinung legen, wenn sie Sachen recherchieren. Weil der, ein was ist Content-Marketing-Artikel, den ich vorhin als Beispiel genannt habe, wo wir extrem viel Reichweite und Autorität in dem Sinne für dieses Thema hatten, diesen Beitrag kann ich auch einfach über ChatGPT generieren lassen. Ja. Warum sollte ich den auf dem HubSpot-Blog lesen, wenn da nicht irgendwie eine persönliche Meinung dazu wäre? Ja. Und wenn ich eine persönliche Meinung zeigen will, dann muss ich das auch durch Video machen, dann muss ich das auch durch Newsletter machen, durch LinkedIn, durch alle möglichen anderen Kanäle, um einfach da die Autorität zu stärken in dem Bereich.
Hört sich jetzt für mich erstmal so an, wie wenn ihr einfach unglaublich viel mehr Leute bräuchtet, um das Ganze irgendwie zu produzieren. Weil auf einmal müsst ihr multilinear, also nicht mehr, was ist das Gegenteil von linear? Egal, müsst ihr das multidimensional denken und dann braucht ihr ja bestimmt auch Experten für YouTube, Experten für Podcasting. Mhm. Wie macht man das rein organisatorisch?
Was denkst du denn für den Deutschsprachigen, also du kennst ja unsere deutsche Seite und du kennst so ein bisschen auch schon so einen Teil von meinem Team. Ja. Was denkst du denn, wie viele Leute am deutschen Markt in meinem Team für an Growth arbeiten oder an Geo?
Boah, also weil HubSpot natürlich auch ein Riesenladen ist und weil Deutschland ein großer Markt ist, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon davon ausgegangen, dass es 20, 30 Leute sein müssten.
Mach mal eine Null weg. Also wir sind für den deutschsprachigen Raum im Growth-Team sind wir im Moment 3, 4 Leute. Wir haben Elternzeit mit dabei.
Ja.
Aber effektiv, die jetzt gerade effektiv arbeiten, sind es 4.
Und wie kriegt ihr das organisatorisch hin?
Es ist extrem gut aufgesetzt, operativ mit dem englischen Team zusammenzuarbeiten, um zu gucken, von denen zu lernen und viel zu übernehmen und anzupassen an den deutschsprachigen Markt. Und es ist auch einfach starke Effizienz im Projektmanagement, was das Team stemmt. Also ich bin da jedes Mal extrem stolz.
Oh, perfekt, da tauchen wir direkt mal ein in das ganze Thema Tech-Stack.
Let's go. Der Tech-Check.
Ja. Dann gehen wir nämlich über in die Hauptrubrik dieses Teils. Und eigentlich wollte ich anders beginnen, aber jetzt hast du mich da schon einmal getriggert. Was gibt's denn da für Hacks in Richtung Projektmanagement? Welche Tools nutzt ihr? Welche Rolle spielen auch sowas wie KI, Automatisierung, Agents und Co.?
Wir haben als Haupttool für Projektmanagement Asana.
Ja.
Und da arbeiten wir mit allen Teams in Asana zusammen. Auch wenn, also es gibt natürlich Teams, die das weniger gern machen, aber unser Team ist komplett Asana-fied, sage ich immer. Die tracken alles, woran sie arbeiten in Asana. Was halt für mich super gut ist, weil ich das halt auch direkt dann weitertragen kann an Higher Management. Wenn irgendeine Frage kommt mit, wie ist der Stand hier und da, dann brauche ich da halt nur einmal kurz nachgucken. Dadurch, dass wir auch über ganz, also nur, ich rede jetzt nur vom deutschen Team, wir sind halt in ganz Deutschland verteilt und dazu kommen natürlich auch noch die Kollegen in Kolumbien, an denen, ja, mit denen wir ja auch eng zusammenarbeiten, die noch 6 Stunden von uns entfernt sind. Dementsprechend müssen wir halt extrem gut async funktionieren. Und diese, zum einen haben wir da ein Modell in der asynchronen Zusammenarbeit, das haben wir die, da musst du gleich den Buzzer drücken, aber ich erkläre es auch gleich, Double O genannt.
Ja, da muss ich definitiv buzzern.
Genau, das, und zwar nennen wir das Own and Optimize. Das heißt, jeder hat volle Kontrolle über seinen Channel oder sein Programm und kann das dementsprechend optimieren. Das heißt natürlich auch, dass die Verantwortung hoch ist, aber es gibt keinen, der sagt, du darfst das nicht. Also es gibt kein Dürfen, wenn man so will. Es gibt halt natürlich Vorschläge und Projektpitches, aber es ist sehr viel Eigenverantwortung, die jeder im Team hat.
Und Channel in dem Fall, wirklich klassisch Channel, eine Person ist für YouTube verantwortlich, andere Person für Blogartikel, sag ich jetzt mal.
Ja.
Okay, ja. Und dann wirklich einen sehr weiten Scope of Ownership, die dürfen da auch, haben sehr viele Freiheiten, sich dort auszutoben.
Genau, ja.
Mega, ja. Mich würde total interessieren, worauf denn dein Team heute eigentlich optimiert? Also im Fachterminal gibt es ja dieses Thema, was ist die Nordstern-KPI? Mhm. Früher war das mit Sicherheit irgendwie, man guckt auf Page-Views, man guckt auf Traffic. Aber was ist es denn heute für euch?
Früher definitiv Traffic.
Ja.
Hauptsächlich. Also das war, Traffic und Rankings waren unsere, das war das, was wir gefeiert haben. Inzwischen, ich persönlich gucke eigentlich gar nicht mehr in Traffic rein.
Ja.
Mein Team guckt hauptsächlich in Conversions, also alles, was Leads, Sign-ups, Trials von unserer Demos und dementsprechend dann QLs sind.
Und was sind die wichtigsten Channels? Welche Kanäle generieren am meisten Trials?
Hauptsächlich immer noch unser Bildungskontent, wenn man so will. Vor allem die Academy.
Ah, ja.
Also die ist extrem wertvoll,
ja,
weil sie auch sehr persönlichen Content bietet, weil unsere Academy-Professoren extrem gut sind und die Kurse auch gut steuern. Und die Academy ist gratis, da ist es natürlich für alle immer schön, sich das da nochmal durchzulesen. Dann geht es weiter zu wirklich sehr spannenden Formaten wie Webinaren, YouTube. YouTube steigt jetzt gerade erst an, vor allem im Deutschen. Raum in LATAM haben wir den Kanal schon sehr viel stärker ausgeweitet und der bringt auch sehr viel mehr ein. Da hoffen wir, dass wir natürlich in Deutschland auch irgendwann soweit sind. Und ansonsten sind natürlich die Hauptträger immer noch unsere Hauptwebseiten und die Produktseiten.
Messt ihr bei YouTube auch hauptsächlich, wie viele wirklich tatsächliche Leads darüber reinkommen?
Ja. Das macht es natürlich auch ein bisschen schwer für das Team.
Total.
Muss man dazu sagen, weil man die ganze Zeit denkt, das ist halt, jetzt hast du halt richtig viele Views, aber das heißt dann natürlich auch in diesem Own and Optimize-Konzept, okay, das Video generiert jetzt extrem viele Views, warum konvertiert das nicht? Und dann wird halt hier und da nochmal nachgeschraubt und geschaut, okay, muss ich das Intro nochmal neu aufnehmen, dass ich innerhalb der ersten 30 Sekunden schon das Angebot erwähne oder sonst was. Ja.
Und wie ist denn euer Measurement-Setup da? Also Vermutung, es läuft dann alles bei euch in HubSpot rein und ihr trackt da in eurer Source of Truth, was passiert über die verschiedenen Channel?
Also wir selbst nutzen HubSpot auch natürlich, aber nicht so sehr als Tracking-Tool, muss man dazu sagen, weil wir, das muss man einfach, wenn man HubSpot-Nutzer ist, kennt man das Setup ja ganz gut, das HubSpot-Setup für HubSpot ist 15, 16 Jahre alt.
Ja.
Und dementsprechend halt sehr krass gewachsen zwischendrin mit weiß ich wie vielen Teams. Das heißt, da gucken sehr, sehr viele Teams in sehr, sehr vielen Sachen in dieses Reporting rein. Und wir haben 5 Domains. Das wird sehr, sehr schwierig für mich, da genau granular reinzugucken. Das heißt, wir haben das aus HubSpot rausgezogen in Looker.
In Looker. Looker, muss man dazu sagen, glaube ich, Google-Lösung, ne?
Inzwischen ja gekauft, ne?
Ja, spannend.
Weiß ich gar nicht.
Ja. Machen wir aber auch so. Und da guckst du dir wahrscheinlich dann allgemein die Netto-Reichweiten an, also wie viele Views, Page-Views man hat, aber kannst dann auch nachverfolgen, okay, Wie viele Leads sind dann auch tatsächlich darüber reingekommen?
Genau, wir drillen das sogar bis zum MAA und Influence Deals runter, damit wir halt wirklich genau sehen können, was hat jetzt wie viel eingebracht.
Wo war der Business Impact? Ja, spannend. MAA, buzzer ich mal kurz. Die meisten, die SaaS-fremd sind, kennen das nicht, aber es heißt Monthly Recurring Revenue, also wie viel Umsatz kommt im Endeffekt auf monatlicher Basis rein. Ja, muss man immer wieder dazu sagen. Euer CMO Kip Bodner hat mal gesagt, dass es darum eigentlich geht, weg von einer Traffic-Denke hin zu einer Influence-Denke. Mhm. Wie messt ihr Influence?
Genau so, wie ich es quasi gerade erzählt habe. Also wir gucken, also ich gucke jetzt in unserem Multi-Touch-Attribution, also ich gucke quasi über, wie viele verschiedene Touchpoints hatte der Kunde mit unterschiedlichen Content-Assets von uns oder unterschiedlichen Sachen, die da irgendwie mit dabei waren. Das kann natürlich zum einen eine Micro-App sein. Wir haben ja bestimmte Teile von unserem HubSpot-Tool auch ausgelagert, die dann in einer extra eigenständigen App stattfinden, zum Beispiel den AEO Grader, der jetzt gerade neu gelauncht ist. Da gucke ich jetzt rein, okay, wie sind die Leute da überhaupt hingekommen? Mhm. Wie oft oder an welcher Stelle haben sie damit interagiert? Wie sind sie dann weiter in der Journey gelaufen? Mhm. Und danach gucke ich dann, wie viel Influence das Ganze eingebracht hat.
Das ist auch
schwierig.
Wie sagt man das?
Ja. aber wir hatten bei uns im Team letztes Jahr ein großes Offsite, nur vom International Growth Team. Und wir haben ganz offiziell Traffic in einer Zeremonie beerdigt, mit einer großen Ansprache, dass wir natürlich Traffic weiter beobachten und im Hinterkopf behalten werden, aber nicht mehr als Nordstern benutzen. Was wir uns jetzt hauptsächlich angucken, ist zum einen, wir gucken natürlich immer noch ein bisschen auf Rankings und wie wir SEO-seitig dann dastehen. Das heißt, wir werden immer schauen, dass wir möglichst weit oben für CRM-Software ranken in Deutschland. Das ist einfach auch unsere Aufgabe und das wollen wir natürlich auch, weil natürlich jede AI-Answer oder jede Answer-Engine auch aus dem Google-Index die Resultate für die Antworten zieht oder von der Bing-API. Das heißt, das wird immer noch ein Kern sein von unserem Aufgabengebiet. Was dazu kommt, sind AEO oder Geo-Plays, die dazu kommen. Und da messen wir hauptsächlich, wie sichtbar sind wir in AI-Suchmaschinen und wie oft werden wir zitiert. Also wie oft werden wir genau verlinkt aus denen. Also nicht nur erwähnt, sondern auch wirklich rausgelinkt.
Und wie seid ihr da toolseitig aufgestellt? Was nutzt ihr dafür? Da gibt es ja gerade total viele Player am Markt.
Unglaublich viele.
Profound, Rankscale, Peak AI, you name it, die ja gerade alle extrem Aufwind bekommen. Welches Team seid ihr?
Also wenn du vielleicht ein bisschen HubSpot PR News verfolgt hast aus den letzten paar Monaten, wir haben gerade Xfunnel gekauft.
Aha.
Und wir integrieren das gerade in unser eigenes HubSpot-Tool.
Ja.
Das heißt, es ist auch das Tool, was wir hauptsächlich benutzen. Und in Xfunnel kannst du über die komplette Journey den Intent sehr gut nachverfolgen.
Ja.
Für die, also und dann Sample Queries anlegen, die an die AI geschickt werden, um dann halt zu sehen, okay, wie würde jetzt standardmäßig so eine AI auf dieses Gespräch antworten? Das ist natürlich immer nur ein halber Indikator dafür.
Ja.
Das heißt, die andere Seite, um das so ein bisschen abzudecken, mein größtes Problem am Anfang mit Geo oder AEO war, dass ich als SEO bin ich extrem datengetrieben. Ich will wissen, wie häufig wird das gesucht, wie hoch ist der Wettbewerb auf dieser Suchanfrage, wie einfach ist es für mich an der Stelle zu ranken oder eben nicht.
Ja.
Lasse ich das oder mache ich das nicht? Dieser ganze Teil mit dem eigentlich, wie hoch ist die Nachfrage für diese bestimmte Suchanfrage, haben wir nicht mehr. Im Geo. Der Teil bricht komplett weg. Du kannst nur noch ungefähr schätzen. Das heißt, man muss sich viel mehr darauf verlassen, wie ist die Intention. Denn alles, was in der AI-Suche passiert, ist semantisch. Also das heißt, das gleiche Keyword, was ich vorher hatte, kann in 50 verschiedenen Varianten zum ungefähr ähnlichen Ergebnis führen.
Ja.
Heißt aber noch lange nicht, dass ich da überhaupt erwähnt werde.
Ja.
Was wiederum heißt, ich kann auch nirgends angeben. Also jeder, der sagt, ich habe ein AI-Ranking von Nummer 1 oder jedes Tool, was das ausgibt, das ist eigentlich Blödsinn, weil das kann für jeden anders immer noch mal anders aussehen. Das ist nur ein Snapshot aus diesem kleinen Bereich. Das heißt, den Teil versuchen wir gerade noch mit Botify abzudecken.
Botify.
Wo ich quasi nachschauen kann. Das ist für uns vor allem wichtig für unsere Knowledge Base. Also wir haben eine riesen HubSpot Knowledge Base in allen Sprachen. Da kann ich zum Beispiel schauen, wie oft kommt ein AI-Crawler auf meine Website und guckt die sich an. Und danach versuchen wir einzuschätzen, ist das Thema jetzt relevant oder ist es eher nicht so relevant?
Ah, okay. Ihr macht das an der Anzahl von Visits von Crawlern sozusagen aus, ob das da vermutlich das angesteuert wird.
Genau, das ist jetzt, das ist auch nur erstmal herausfinden, ob es überhaupt Sinn macht oder nicht. Ja. Aber das ist so der größte Punkt, an dem wir gerade sind.
Ja, das ist total interessant, weil aus der Google-Welt kennt man das alles, dass das alles offen liegt. Also es gibt APIs, Google ist da sehr transparent geworden, mit Suchvolumina auszugeben und wir wussten das eigentlich alles. Ne? Wir konnten halt ganz genau sehen, wie oft werden bestimmte Sachen gesucht. Das ist ja jetzt bei diesen ganzen KI-Chatbots noch überhaupt nicht so. Das ist alles eine riesengroße Blackbox, weil das natürlich alles noch nicht standardisiert ist und wir eigentlich nur Vermutungen darüber machen können, was vermutlich da gesucht wird.
Aber das Ding ist ja auch, dass du es auch unglaublich schwer quantifizieren kannst, weil einfach jedes einzelne Gespräch mit ChatGPT unterschiedlich stattfindet.
Ja.
Also manche kommen halt auch über, also man sucht ja nicht auf die gleiche Weise in einem Gespräch mit ChatGPT.
Jeder macht das anders. Ja.
Nehmen wir mal die Fragestellung, ich möchte gesünder leben. Das ist so, ChatGPT gibt mir Tipps, ich habe Schmerzen im Knie oder so. Das wäre bei Google wahrscheinlich die Anfrage gewesen, Knieschmerzen, was tun?
Hab's wohl wahrscheinlich in Nummer 1 gerankt, in der alten Logik.
Ja. Und ChatGPT fragt dich erstmal noch 50 Sachen aus, dann kommst du entweder in Richtung, du brauchst Einlagen oder du brauchst eine Knie-OP oder du solltest vielleicht mehr schwimmen gehen. Das sind drei verschiedene Gesprächsverläufe, die für jede Person komplett unterschiedlich sein können. Das zu quantifizieren und zu sagen, da ein Suchvolumen ranzuhängen, ist unglaublich schwierig für ChatGPT. Andersherum haben sie aber die nächste Herausforderung, dass sie ja jetzt Ads schalten wollen. Das heißt, wenn ich aber als Publisher, um von meinen Kollegen aus dem Pay-Team ranzudenken, wenn ich als Publisher eine Ad schalten möchte, dann will ich auch wissen, wie oft die angezeigt wird, für welche Anfragen. Weil ich muss das ja steuern können. Ja. Ich muss ja auch irgendwo in mein Leadership-Team gehen und sagen, ich habe hier 15.000 für ChatGPT Ads ausgegeben und so viel kam bei rum. Das heißt, da wird sich auf jeden Fall noch was tun jetzt. Bin ich ganz fest von überzeugt.
Geht gar nicht anders, ne?
Ja.
Super, super spannend. Du hast es sehr gut gesagt, dass es mehr darum geht, sich in die Köpfe der Zielgruppe reinzuversetzen und ein Stück weit auch zu antizipieren, was könnten die fragen und welche Antworten können sie bekommen. Wie macht denn ihr das konkret? Also wie geht ihr vor, um in die Köpfe der Zielgruppe reinzuschauen? Stichwort Markt, Research etc. pp.
Unterschiedlich. Kommt immer auf das Projekt an oder auf den Channel. Nehmen wir jetzt mal, wir wollen ein neues Projekt launchen im Feld von Geo oder AEO. Da schauen wir uns zum einen unsere Buyer-Persona oder unser Ideal Customer Profile, wie man es jetzt auch heute nennt, nochmal genauer an und gucken dann, an welcher Stelle wollen wir da ansetzen. Und dafür haben wir eigens erstellte Tools, die uns zum Beispiel für jede einzelne Fragestellung nochmal 25 Unterfragen liefert, für jeden einzelnen Schritt in der Buyer's Journey. Und das geht von, also für mich am interessantesten an der Stelle war zum Beispiel das Learning in den letzten Monaten, wenn wir uns AI-Tools anschauen, wollen wir die ja auch trainieren. Wir wollen ja auch, dass AI HubSpot richtig liest, dass AI HubSpot richtig versteht. Und dementsprechend haben wir sehr, sehr viele Fragen, die auch darauf abzielen, wie eben HubSpot im Bereich dieser Fragestellung wahrgenommen wird. Das heißt, wenn ein Problem aufkommt, dass irgendwie Content-Marketing-Software, keine Ahnung, dann habe ich auch messbare Fragen dabei, die eben sagen, kann die AI verstehen, dass HubSpot dafür eine Lösung ist? Weil wenn ich das schon nicht richtig beantworten kann, dann komme ich auch am Anfang nicht in die Fragestellung rein. Und dementsprechend ist da schon der erste, ich würde sagen, Marktresearch, vielleicht weniger Marktrecherche, sondern eher AI-Learning-Recherche, um zu sehen, wie werden wir überhaupt wahrgenommen von der AI, bevor wir an den Kunden direkt rangehen.
Ah, spannend, ihr dreht das also im Endeffekt um. Die Fragestellung ist zuerst, wie nimmt mich die Maschine wahr und dann, wie nimmt mich der Mensch wahr?
Ja.
Ah, okay. Und mit Micro-Apps, da meinst du, das habt ihr auch sozusagen selbst in-house programmiert?
Ja, genau. Also sowas zum Beispiel, da hab ich auch ein Tool. Also die meisten Sachen, die wir für uns interne Nutzung programmieren, lagern wir dann auch irgendwann an unsere Kundschaft aus. Also ja. Alles, was man jetzt im HubSpot-Produkt zum Beispiel findet,
ja.
war auch irgendwann mal bei uns auf dem Tisch.
Ja.
Also das Marketing-Team oder das englische Growth-Marketing-Team arbeitet jetzt auch sehr, sehr eng mit Product zusammen, was die neuen AI-Functions angeht, die wir vor allem halt für diesen Bereich dann haben im Content-Hub. Ich bin so gespannt, wie das dann am Ende aussieht, weil ich sehe jetzt immer nur die Rohfassung, mit denen ich halt arbeite.
Ja.
Aber wenn das dann für alle Kunden auch da ist, ist das schon ziemlich cool.
Ja.
Ja.
Das sind ja auch super coole Lead-Magneten, um wieder top of funnel auch Leute reinzukriegen.
Ja.
Ne? Ihr habt ja diesen AIO-Grader beispielsweise rausgebracht, wo man dann seine Website eingeben konnte und dann so einen Score bekommen hat, wie gut wird man denn eigentlich von der KI-Suchmaschine wahrgenommen.
Und das ist wirklich nur so ein kleiner roher Schnipsel von dem, was da eigentlich noch möglich ist und was ja auch alle sehen wollen, was ja auch so viele Tools gerade mit Hochdruck ausarbeiten, um eben genau das zu bieten. Also zum einen, das ist auch, glaube ich, bei 90% der Tool-Anbieter gerade gar nicht nur für die Kunden, das ist auch hauptsächlich
für sich selbst.
Ja, also man will es ja auch selber wissen und man will ja auch selber damit arbeiten.
Ja, spannend. Ja, okay. Wenn ihr trotzdem dann für die menschliche Zielgruppe, ich sage es jetzt mal so, Content erstellt, wie geht ihr da vor?
Eigentlich genauso, bloß dass wir es halt mit dem Kunden machen. Also wir gucken zum einen, was hat vorher an Themen ganz gut funktioniert, was hat viel Demand eingebracht und sprechen dann auch direkt mit Kunden nochmal oder mit anderen. Wir schauen uns in Reddit-Communities um oder in anderen Communities.
Mhm.
Ja, also da hat sich eigentlich nicht viel verändert zu dem, wie wir vorher Content recherchiert haben. Bloß, dass wir jetzt sehr viel striktere Guidelines haben.
Mhm. Und dann nimm uns doch mal da mit auf die Content-Werkbank, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Also ihr seid ja nach wie vor. Trotzdem wird viel geschriebener Content auch produziert. Es werden viele White Paper produziert. Mhm. Wie sieht da der typische Workflow aus und welche Tools nutzt ihr dabei?
Für Blogartikel ist es ein bisschen anders als für E-Books oder White Paper.
Mhm.
Wir schreiben auch in dem Sinne, wenn man sich jetzt mal so die Website anguckt, ist da zwar noch sehr viel PDF-lastig Offer dabei, haben wir aber eigentlich in letzter Zeit extrem selten produziert. Also was wir gerade viel machen, ist Vibe-Coding mit Claude oder mit Replit und das Ganze dann einfach als web-based Offer dargestellt oder eben direkte Tools ausgelagert. Oder was wir auch neu dazu machen, sind Custom-GPTs als Offer, was auch unglaublich gut funktioniert. Also
ist das dann auch hinter einer E-Mail-Schranke oder wie funktioniert das?
Nein, also es ist zum einen da, aber die sind natürlich auch so im GPT-Store normal verfügbar. Wir haben aber zusätzlich, da ist zum Beispiel ein sehr schöner Unterschied zwischen LATAM und DACH, da nochmal drauf zurückzukommen. Der deutschsprachige Raum ist ja sehr kritisch, was ChatGPT angeht, vor allem im Mittelstand. Und HubSpot Hauptzielgruppe in Deutschland ist natürlich der deutsche Mittelstand. Ja. Da ist aber in, ich glaube, 90% der Fällen ChatGPT gar nicht erlaubt. Verständlicherweise, da gibt es natürlich Betriebsräte, die dann noch mit dran hängen und dann sagen, ja, das, ne?
Können wir nicht machen.
Das heißt, wir haben speziell für den deutschsprachigen Markt dieses Offer nochmal geändert und haben zum einen die GPT, aber auch das Bausatzsystem, um das Ganze in der AI, die man eben benutzen möchte, nachzubauen.
Ja.
So wie man das halt gerne hätte, was wir in keinem anderen Markt gemacht haben, weil das einfach der einzige Markt ist, der dieses Problem hat. Und um dich einmal kurz durch den Prozess in der Content-Findung zum Beispiel zu durchlaufen, da haben wir zwei unterschiedliche Ansätze. Zum einen alles, was Thought Leadership ist, also alles, was wo wir wirklich extrem eigene Meinung drin haben wollen. Da gehen wir wirklich sehr klassisch redaktionell ran.
Ja.
Und alles, was eher in unsere AI Answer Engine Optimization gehen soll. Das ist sehr automatisiert. Also da stecken sehr viel, also automatisiert, und da ist natürlich sehr viel manuelle Arbeit dahinter.
Ja.
Aber da werden zum Beispiel vorher am Anfang des Jahres Themenbereiche festgelegt, wo wir die AI trainieren müssen, dass sie uns besser lesen kann. Mhm. Das beste Beispiel dafür ist, glaube ich, oder auch das langweiligste Beispiel. wir haben in unseren internationalen Märkten relativ schnell festgestellt, dass wir ein Problem haben mit unseren Pricing-Pages.
Ah,
zum Beispiel kann keine AI ordentlich lesen, wie teuer HubSpot ist.
Jeder interpretiert das irgendwie unterschiedlich.
Genau, also es steht einfach überall unterschiedliche Preise. Davon abgesehen, das Pricing ist auch nicht so einfach.
Ja.
Aber das Hauptproblem ist, dass unsere Pricing-Pages JavaScript sind und AI kann JavaScript
nicht so gut lesen.
Genau. Ja. Das heißt, wir haben uns hingesetzt, haben das ganze Pricing auseinandergenommen und haben auf dem Blog, also das war jetzt nicht extrem promoted oder sowas, lebt auf der Blogseite, einzelne Explainer, wo wirklich haargenau beschrieben ist, wie sich das Pricing zusammensetzt und haben daraufhin die AI trainiert, das Pricing besser zu lesen. Und das Ganze messen wir dann in Xfunnel mit und auch mit anderen Tools, um halt zu schauen, wie gut liest AI gerade das Pricing auf einer Skala von 1 bis 10.
Und mit anderen Tools arbeitet ihr einfach, um nochmal eine Zweitmeinung im Endeffekt sozusagen einzuholen.
Ja. Ja, es ist auch immer, das war im SEO ja auch schon so.
Ja.
Also ich arbeite im SEO mit Sistrix, Ahrefs und SEMrush. Mhm. Ich habe zwar nur ein Tool als Paid-Version, aber man braucht halt immer einen Gut-Check. Mhm. Also immer nochmal jemand, der gegenprüft.
Mhm. Und da geht ihr bei der Content-Erstellung recht automatisiert vor. Und da gibt es gerade auch total viele neue Player am Markt, die dieses ganze Thema Content-Automatisierung spielen. Und das ist ein riesen Thema. Mir fällt da zum Beispiel als erstes AirOps ein.
Mhm.
Habt ihr auch das toolseitig abgedeckt? Wie geht ihr da in der Content-Erstellung vor?
AirOps haben wir getestet.
Mhm.
Hat für uns für den, also es ist, glaube ich, super, wenn man mega viel Content produziert.
Ja.
Machen wir inzwischen nicht mehr.
Ja.
Also wir hatten früher zu Hochzeiten auf dem deutschen Blog, glaube ich, 15 bis 20 Beiträge in der Woche. Und auch alle 800 bis 1200 Wörter. Und da waren wir zu zweit. und jetzt sind wir bei 3 bis 4 Beiträgen in der Woche und das reicht. Und die sind wirklich extrem gut recherchiert. Da fahren wir wirklich die Schiene, wir lassen diesen Content, der Thought Leadership driven ist, der unsere Meinung hat, der Quellen wirklich verifiziert checken muss, was Claude einfach nicht kann oder andere Tools auch nicht. Bei uns lohnt sich bei 3 bis 4 Beiträgen oder bei anderen Regionen zum Beispiel auch nur einen Beitrag in der Woche, da lohnt sich AirOps nicht.
Mhm.
Also das lohnt sich, wenn man wirklich viel hochskalieren möchte.
Mhm.
Andere Regionen wie der englische Blog, die schauen sich das schon eher an, aber bei uns macht es im Moment keinen Sinn.
Sprich, ihr geht da wirklich klassisch redaktionell eigentlich ran. Ihr draftet die Artikel handgeschrieben in der Google Workspace und dann wird das in eurem eigenen CMS, ne, HubSpot hat ja auch ein eigenes CMS, einfach hochgeladen.
Ja, also das ist wirklich noch extrem, oder wieder, muss man vielleicht dazu sagen. Also wir waren natürlich, das hat man vorher mit so wenig Leuten nicht so gemacht. Also jetzt
da musste man das ja programmatisch angehen, ne?
Wir hatten einfach nur ein riesen Content-Budget, muss man dazu sagen. Das haben wir ja jetzt nicht mehr.
Ja.
Also das geht aber allen Unternehmen so. Es gibt ja niemanden, glaube ich, mehr, der ein krasses Content-Budget hat.
Ja.
Wir haben programmatisch eigentlich, also wir haben nie Content AI generiert.
Ja.
Also
weil ihr da nicht dran geglaubt habt oder weil ihr da einfach eine klare Ansicht dazu hattet?
Teils. Ich würde sagen, ich glaube schon daran. Ich glaube, dass man sehr viel Content, ich erstelle auf meiner eigenen Webseite auch viel Content über AI und teste einfach sehr viel, was da funktioniert und was nicht. Wir haben einfach noch nicht die Qualität erreicht, die wir haben wollen.
Mhm.
Und es gibt viel Content, der initial, also aus dem Content-Briefing heraus vielleicht in erster Version mit Claude oder mit HubSpot entstanden ist.
Mhm.
Aber das finale Produkt niemals.
Mhm. Mhm. Und hat sich dieses Budget dann einfach verschoben auf andere Themen wie Micro-Apps bauen, über Vibe-Coding, in YouTube-Produktion, in Podcast-Produktion.
Genau dahin.
Ja. Genau dahin. Ja, spannend. Ja. Genau, hier, wir sind ja in einem Podcast. Wie seid ihr toolseitig bei dem ganzen Thema Podcasting aufgestellt, weißt du das?
Für Deutschland gar nicht. Ich kann dir sagen, wie wir, also wir haben früher sehr viel Riverside zum Beispiel benutzt. Ich bin großer Riverside-Fan. Ja. Ich finde das Tool sehr cool. Arbeite auch mit meinem eigenen Podcast noch mit Riverside. Mhm. Und ansonsten machen wir viel, was ich beim YouTube-Team gesehen habe, mit Opus Clip.
Ja, machen wir, nutzen wir auch tatsächlich viel. Ja
die sind da sehr, sehr happy mit. Ich finde aber Riverside inzwischen kann man krass viel damit auch so machen.
Ja.
Ich habe für meinen eigenen Podcast eine Custom-GPT, die mir die ganze Show-Description und Hashtags und Chapter und sowas anhand des Transcripts dann aufstellt. Das kann Riverside noch nicht ganz so gut. Mhm. Und dann war ich immer sehr großer Fan von früher, damals war es Anchor FM. Mhm. Gibt es jetzt nicht mehr, es ist jetzt Spotify.
Ah.
Spotify, wann war das? War vorher Spotify for Podcasters und jetzt ist es Spotify for Creators, glaube ich.
Mhm.
Die auch gerade die Richtlinien geändert haben, dass man jetzt relativ klein als Podcast auch schon monetarisieren kann, was ich gesehen habe. Kam jetzt gerade erst neu. Ja, das waren so meine. Aber ich habe angefangen mit Anchor FM. Das
spannend.
War so mein.
Also mein Podcast eine Veteranin.
Ja, das war.
Auf dem Gebiet.
Das war schon cool immer. Aber was ich auch ganz interessant finde, habe ich mir nicht groß angeguckt, muss ich sagen, aber Adobe AI macht ja, Adobe Enhance hat ja auch ein extrem cooles Podcast-Tool, was für die Nachbereitung wohl ganz gut funktioniert. Ich habe es aber selber noch nicht ausprobiert.
Ja, müssten wir uns auch mal anschauen. Cooler Tipp.
Braucht ihr, glaube ich, nicht, weil ihr ein krasses Studio-Setup habt.
Ja, weil wir sind hier schon bei den Profis.
Da hast du deine AI hinten.
Grüße an Konzi. Ja, spannend. Zurück in den Funnel gedacht. Die Mechanik läuft ja fast trotzdem gleich ab. Macht eine Wissensvermittlung und dadurch kriegt man Leute, die sich dann im besten Fall irgendwie handraisen und dann doch ihre E-Mail-Adresse geben, weil sie ein bestimmtes Tool nutzen wollen, weil sie mehr erfahren wollen, etc. pp. Das nennt man dann ja im Endeffekt das Thema Lead Capturing. Was passiert bei dem Thema bei euch? Also wie geht ihr dann vor, wenn ein Lead reinkommt? Mhm. Man nennt das dann ja das sogenannte Nurturing. Also wie bespielt man den da weiter? Habt ihr da eine klare Strategie, eine klare Personalisierungsstrategie zum Beispiel?
Das kommt immer darauf an, wo der Lead herkommt.
Mhm.
Also je nachdem, aus welchem Teilbereich er kommt. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Er hat sich unser ChatGPT-Playbook durchgelesen. Dann wird er anders genurtured als jemand, der sich jetzt beim E-Mail-Signature-Generator eine E-Mail-Signatur erstellt hat. Also das sind alles unterschiedliche Flows, die da aufgesetzt werden. Die immer noch genauso gedacht sind wie vorher im normalen Inbound-Funnel, wenn man so möchte. Bloß der Vorteil, den das Team auf der Automation-Seite jetzt dort hat, also es macht nochmal ein anderes Team, ist, dass die natürlich auch viel, viel mehr personalisieren können als vorher.
Mhm.
Durch den ganzen Einsatz mit Breeze und HubSpot kann man viel, viel besser die Sachen auch so zuschneiden. Und wirklich, also ich hatte früher immer, als ich noch E-Mail-Marketing gemacht habe, immer den Ansatz, ich schicke keine E-Mail, die ich nicht selber auch bekommen möchte.
Mhm.
Und genau das kann man jetzt halt viel, viel besser umsetzen als vorher. Es ist zwar immer noch Massenkommunikation, aber es fühlt sich viel persönlicher an als vorher. Also ich kann die Inhalte viel besser darauf zuschneiden, was die Person jetzt gerade schon gelesen hat, was sie vielleicht in Zukunft interessant findet und schicke nicht gleich in your face hier, book a meeting, damit du dir das Tool angucken kannst.
Aber das ist ein guter Punkt. Aber wann passiert denn das? Weil irgendwann müsst ihr ja auch dann MAA im Endeffekt nachweisen. Mhm. Was so ein guter Moment oder wie geht ihr da vor, sozusagen den Kunden bzw. potenziellen Kunden im richtigen Moment dann an euer Sales-Team weiterzugeben?
Das passiert dann übers Lead Scoring. Das heißt, ich gucke dann, wie häufig wird mit bestimmten Teilen interagiert, wird das Offer, was ich geschickt habe, oder das E-Book, was ich geschickt habe, das Webinar, was auch immer, wie aktiv war die Person in den letzten Wochen, wie interessant wird das Ganze. Das wird natürlich immer eine Herausforderung sein. Ich glaube, das ist in keinem Unternehmen perfekt. Aber da sitzt das Team halt an allen Stellschrauben und guckt, wie kann ich das jetzt für den, an welcher Stelle passiert jetzt dieses Handoff, von dem du gerade gesprochen hast, also um das möglichst einfach zu machen. Das für uns, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ein Lead gar nicht mehr so interessant. Was für uns viel interessanter ist, also für mein Team vor allem, ist jemand, der sich für das kostenlose Tool anmeldet, also für das CRM oder Marketing-Free-Tools, weil die Person schon im Produkt unterwegs ist. Und es ist auch viel einfacher, diese Leute zu finden oder zu bekommen im Vergleich zu einem Lead. Weil wenn wir uns den alten Inbound-Funnel anschauen, dann sind ja die Leute irgendwann sind ein Lead geworden, nachdem sie sich ein E-Book zum Thema Was ist Marketing runtergeladen haben. Jemand, der sich für das kostenlose Tool anmeldet, der weiß schon, was ein CRM ist. Der weiß schon, was HubSpot eigentlich ist, weil er hat sich für das Tool schon angemeldet. Das heißt, er steht schon viel weiter unten in diesem Funnel und viel, viel näher daran, entweder 14 Tage kostenlos zu testen oder halt direkt auch mit Sales zu sprechen. Das ist halt schon viel, viel wertvoller in dem Sinne für uns. Und dazu kommt jetzt noch, dass ich jetzt den Teil, der jetzt Lead ist, vielleicht auch noch mal ganz anders angucken muss, weil die jetzt sich irgendwas runterladen, vielleicht wissen die ja inzwischen auch schon von HubSpot, weil sie mit ChatGPT gesprochen haben. Das ist jetzt die nächste große Bubble, die wir uns angucken müssen.
Ah, super, super spannend. Und die kann man natürlich dann auch viel zielgenauer noch mal bespielen, ne? Weil du hast ja schon deren Nutzung im Tool auch so ein Stück weit im Blick und weißt ganz genau, was sie sich da konkret anschauen.
Ja.
Ja, spannend. Und endet da euer Verantwortungsbereich dann?
Von meinem Team quasi ja. Also eigentlich endet bei uns nie die Verantwortung, wenn man so will. Also wir arbeiten auch viel mit dem Automation-Team zusammen und sagen dann, okay, hier und da, guck mal, das haben wir jetzt erstellt, wie würdet ihr das nutzen, macht das für euch Sinn? Und im Gegenzug bekommen wir dann natürlich auch Einblicke in, wie wird das weitergetragen, funktioniert das überhaupt? Weil wir natürlich nicht nur sagen, okay, wir haben jetzt den QL generiert, da gehe dahin und mache mit diesem QL, was du willst. Weil dann würde uns, glaube ich, auch das Sales-Team irgendwann aufs Dach steigen, wenn ich nur noch weil dann sind wir nämlich wieder an dem Punkt, wenn diese Marketing-Teams dafür keine Verantwortung tragen, dann könnten wir auch alle wieder nur was ist SEO-Content veröffentlichen und viel Traffic einbringen und hoffen, dass dann da was kommt. Aber das funktioniert ja nicht. Also
es ist wirklich deine Verantwortung oder die Verantwortung deines Teams, die Customer Journey, wie man ja so schön sagt, als Ganzes im Blick zu halten.
Ja, und das dreht sich dann natürlich auch weiter zu den PR- und Social-Media-Teams, zu den Teams, die dann direkt mit Sales zusammenarbeiten, also ein Revenue-Marketing-Team, die dann mit OMR zum Beispiel eine Masterclass aufsetzen, damit das halt eben gut ineinander verzahnt ist und überall zusammenpasst.
Das ist doch ein perfektes Ende für den Tech-Stack-Teil. Mich würde nochmal bei euch interessieren, wie ihr entscheidet, welche Tools bei euch gekauft werden.
Testen.
Einfach testen.
Ja, testen, wie, also ich glaube, da spielen verschiedene Sachen rein. Zum einen, wie einfach ist für Leadership zu verstehen, was darin reported wird.
Ja.
Also, und wie einfach kann ich als Nutzer des Tools das Ganze erklären, was ich da drin sehe und das nutze. Und dann natürlich der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, was bringt mir das für meine tägliche Arbeit?
Ja.
Das ist so der Hauptpunkt. Also ich brauche kein Tool, mit dem ich einfach nur nochmal das Gleiche, bloß hübscher in anderen Dashboards sehen kann und wo ich am Ende keine richtigen Handlungsaufforderungen mitnehmen kann. Also ich brauche ja immer irgendwas. Ich habe ja ein Tool, damit ich damit arbeiten kann und nicht, also.
Nicht zum Spaß.
Ja.
Und bekommt dein Team da auch eine große Freiheit, einfach neue Dinge auszuprobieren? Gibt es zum Beispiel sowas wie Toolbudgets? Hey, probiert euch aus?
Wir haben kein Hey, probiert euch aus, weil wir natürlich schon ein sehr großes Unternehmen sind. Das heißt, wir haben dann auch Procurement-Team da dran und alle möglichen Legal-Prozesse, die damit einhergehen. Aber wir versuchen es so flexibel wie möglich zu machen. Das heißt, wenn wir sehen zum Beispiel, dass irgendjemand anders, also unsere Marketing-Org sind ja, oh Gott, ich glaube, wir sind jetzt schon inzwischen wieder bei über 500 Leuten. Das heißt, da gibt es verschiedene, also auf der ganzen Welt verteilt. Sind natürlich auch Australien dabei und so. Und wenn wir halt sehen in irgendwelchen Kanälen, okay, da ist jetzt gerade ein Team dabei, was sich Replit anschaut, dann versuchen sich da auch andere Teams zusammenzuschließen, dass wir halt möglichst schnell dann Zugang zu diesem Tool über das Procurement-Team bekommen. Und ansonsten haben wir aber auch was AI-Tools zum Beispiel angeht, ein extra Programming, also eine Person, die für AI-Learning nur fürs Marketing-Team zuständig ist. Und dann eben dafür sorgt, dass wir zu Tools wie Claude AI, Glean, was ich am Anfang erwähnt habe, ChatGPT oder halt anderen Tools sehr, sehr viel schneller Zugang bekommen.
Und wie trainiert man die Teams denn, dass sie, sage ich jetzt mal, keine Angst vor diesen Tools hat? Weil man könnte ja auch da drauf schauen und denken, ah shit, ey, da sind ganz viele neue Tools, die Arbeit, die ich selber vorher gemacht habe, nämlich Content schreiben oder irgendwelche Apps programmieren, jetzt macht.
Ja, ich glaube, das war letztes Jahr. Aber das war extrem viel Teilen, vor allem als Manager, dass man eben selber vor dieser Herausforderung steht. Ja. Wir haben fixe Zeiten freitags eingebaut für alle, die sich Grow Hour nennen, wo wir halt gesagt haben, okay, hier wirklich blocken die Zeit, setzt euch hin, setzt euch mit einem neuen Tool auseinander, macht einen Academy-Kurs oder irgendeinen anderen Kurs. Es gibt vor allem, als wir X-Funnel zum Beispiel neu erstmal als Tool ausprobiert haben, vor der Acquisition von HubSpot, da war eigentlich jeden Freitag eine Stunde, Leute, wir setzen uns zusammen und gucken uns dieses Tool einfach an und versuchen es zu verstehen, was wir da jetzt eigentlich wirklich genau rauslesen können, weil das alles noch Neuland ist. Also wir haben nicht nur ein komplett neues Tool, sondern auch eine komplett neue Berufszweig, der mit zu unserem SEO dazugekommen ist. Das darf man dann auch immer nicht vergessen. Und zusätzlich dazu haben wir alle 2 Wochen eine gemeinsame mit dem kompletten, das sind dann über 40 Leute, die AI Grow Hour, wo wir dann entweder, das ist ganz unterschiedlich, entweder haben wir eine Session, wo mal Pre-Sales reinkommt und das HubSpot-Produkt demot, weil man auch als Marketer häufig vergisst, was man verkauft.
Ja.
Dementsprechend ist mir auch wichtig, dass alle wissen, was machen wir eigentlich und wie funktioniert das Tool eigentlich. Oder einfach eine Session, wo es dann da eine halbe Stunde lang darum geht, was ist eure größte Herausforderung die Woche gewesen? Wie oft habt ihr das Claude-Limit erreicht und warum? Und wie könnt ihr das Ganze besser machen? Oder mal eine halbe Stunde, wo jemand zeigt, ich habe mir diesen Agent gebaut, so und so habe ich das gemacht und das war die größte Herausforderung damit. Also da war von Anfang an, und das ging wirklich letztes Jahr im Mai, glaube ich, los, dass wir das zur Pflichtaufgabe gemacht haben für uns Manager, das eigentlich zum einen auch vorzuleben. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und zum anderen den Freiraum zu schaffen, indem man zum einen andere Sachen wegdelegiert. Das darf man auch immer nicht vergessen.
Ja.
Das weißt du ja wahrscheinlich auch am besten.
Ja.
Weil das Problem ist, alle müssen upskillen, aber ich kann halt trotzdem, also natürlich muss die normale Arbeit auch gemacht werden. Aber dafür bin ich als Manager dann da, okay, dann müssen wir halt aber trotzdem hier sagen, nee, dann dauert das halt länger.
Ja.
Weil du musst erst wissen, wie du das überhaupt umsetzen kannst.
Ja, das nehme ich mir, glaube ich, direkt mal für meinen Arbeitsalltag mit.
Das Finale. Quickfire Questions.
Wir kommen es aufs Ende zu und der letzte Teil, den haben wir die sogenannten Quickfire Questions genannt.
Okay.
Und zwar ist die Challenge, ich stelle dir kurz Fragen und setze auf eine kurze Antwort.
Schwierig.
Ja, mit Blick auf die Zeit, es macht einfach Spaß. Aber wir starten direkt los. Bist du bereit?
Ja.
Also, wie viele Tools habt ihr bei HubSpot in deinem Team aktuell im Einsatz, schätzungsweise?
Ich würde schon sagen, zweistelliger, also über 10, weiß ich nicht, zwischen 5 und 10.
Was war denn dein letzter persönlicher Toolkauf für dich oder dein Team?
Für mich oder mein Team Replit.
Replit.
Ja.
Ja, Vibe-Coding-Lösung.
Sehr cool.
Ja. Team Replit mehr als Team Lovable. Interessant.
Nicht unbedingt.
Okay.
Also Replit war einfach aus der Not heraus bei mir im Team, aber Lovable ist auch sehr cool.
Nice.
Also,
okay. Ja. Welches Ziel war dagegen mal ein richtiger Fehlkauf und warum?
Einen richtigen Fehlkauf hatten wir bislang noch nicht. Fehltests hatte ich schon. Aber ich würde jetzt es gab nichts, womit man sich ich glaube, es gibt auch keine Tools, mit denen man sich in Satz setzen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedes Tool hat irgendwie seine Daseinsberechtigung.
Hm. Das ist eine sehr schöne Antwort. jetzt kommt eine gemeine Frage für dich, da du ja bei HubSpot bist. Welches Tool, das als Marktstandard gilt, findest du eigentlich persönlich gar nicht so gut?
warum ist das für mich als HubSpot schwierig?
Weil HubSpot ja vielleicht auch so als Marktstandard gelten könnte. Das findest du natürlich nicht schlecht.
Aber okay. Was als Marktstandard gelten könnte und overrated ist?
Genau.
Microsoft?
Shots fired.
Nee, Teams. Ich bin kein Fan von Teams.
Ja. Ist auch in diesem ganzen Mittelstandsgame wahrscheinlich der größte Competitor von euch.
Naja, Competitor gar nichts. Das ist eher der größte Pain, für was Integration angeht. Aber ich glaube, das hat einfach jeder Anbieter, das Problem.
Mhm. Also, ja. Haben ja auch eine CRM-Lösung mit Microsoft Dynamics, ne?
Ja, das auch. Aber ich habe jetzt nicht von Microsoft als so, sondern eher so die Office.
Die Office Suite und so.
Ja. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Office Suite überhaupt benutzt habe. Ja. Weil ich finde Google Workspace so viel besser.
Ja. Wir sind auch Team Google Workspace. jetzt nochmal eine coole Frage, weil es mich auch total interessiert. Nenn uns mal einen richtigen Tool-Geheimtipp. Also was du mega gut findest, aber wahrscheinlich noch die wenigsten davon gehört haben.
Kein Tool direkt, aber was mir am meisten Spaß macht im Moment, vor allem mit AI, ist mit Claude zu benutzen, um App-Scripts zu bauen für Google Sheets. Gehe ich unglaublich drin auf mit. Mhm. Und was man da Cooles machen kann, ist zum einen, du kannst Looker mit Google Sheets verbinden über den Data Connector. Und du kannst in dem App-Script dein Asana mit verbinden und kannst dir dann automatisierte Projekt- und Traffic-Leads-Sign-Ups-Dashboards bauen, die automatisch Asana-Karten erstellen, die dann an Leadership gehen und dir das und du musst nie wieder Reporting machen.
Ah, schön. Okay, das muss ich mir angucken.
Das ist so mein, da sitze ich auch teilweise am Wochenende und baue mir App-Scripts. Ja, das macht so viel Spaß.
Ja, schön. Dann haben wir gelernt, Jennys Guilty Pleasure sind App-Scripts zu bauen mit Claude.
Ja.
Welcher Softwareanbieter macht deiner Meinung nach das beste Marketing? Und als Antwort ist nicht HubSpot erlaubt.
Softwareanbieter mit dem besten Marketing finde ich SEMrush.
SEMrush?
Ja, bin großer Fan von SEMrush Marketing.
Ja.
Also durch die Bank gibt es nichts, was mir nicht gefällt.
Ja, die sind auch super big auf Instagram, ne?
Die haben eine sehr schöne Instagram-Strategie, also ist sehr meme-lastig, vor allem jetzt auch mit dem ganzen Hootsuite, was da gerade angegangen ist. Aber zum anderen aber auch sehr professionell, was Webinare angeht, was die Academy angeht, was den Blog angeht. Die finde ich, ja.
Cool. Spannend. Und noch eine kleine persönliche Abschlussfrage. Auf welches eine Tool oder welchen Productivity-Hack kannst du in deinem persönlichen oder Arbeitsalltag nicht mehr verzichten und warum?
Asana und die ganzen Asana-Workflows, alles, was mit Asana zu tun hat. Und zweitens, was ich jetzt erst die Woche richtig ausprobiert habe, sind die Slack AI Recaps. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast.
Noch nicht. Mir wurde es, glaube ich, einmal kurz ausgespielt. Ja, so, guck dir das mal an. Ich so, nee, ich habe gerade zu tun.
Also man hat ja schon dieses normale, wo dir die einzelnen ungelesenen Slack-Channels angezeigt werden. Aber jetzt kann die Slack AI feste jetzt halt auch deine wichtigsten Channel nochmal zusammen und macht dir dann einen extra Rauslink, wo das dann in das Gespräch reingeht. Aber die Zusammenfassung ist unglaublich gut. Die ist auch einmal sehr lustig. Ich habe heute Morgen erst gelesen, da hat Nelson aus dem YouTube-Team einen kleinen Rocket-Emoji geschickt und die Zusammenfassung war Nelson announces Rocket Launch. Aber das ist natürlich das Schöne daran. Aber die ist sehr, sehr hilfreich morgens, wenn man einfach nur kurz die ersten 10 Minuten sich einen Überblick verschaffen will. Was ist, weil durch die Zeitverschiebung bei uns ist ja auch viel, wenn ich meinen Tag anfange, dann ist da ja ein ganzer Arbeitstag schon wieder vorbeigegangen in den USA in der Zeit. Ja. Da ist halt morgens eigentlich immer nur Catch-up. Ja, das ist so der Hack.
Mega. Vielen lieben Dank. Wir kommen zum Ende. Ich mache mal kurz ein Recap, was ich über dich, über euch gelernt habe. Also HubSpot, eure Nordstern-KPI hat sich so ein bisschen geswitcht. Früher habt ihr natürlich sehr stark auf das Thema Traffic geschaut. Heute ist wirklich der Business Impact das, was zählt. Sprich, wie viele wirklich qualifizierte Leads kommen rein, aber vor allem auch, wie viel Umsatz wird daraus generiert. Als eure Tool-Basis würde ich jetzt mal HubSpot, weil ihr auch in HubSpot unglaublich viele powerful Tools habt, uns unter anderem eben auch X-Funnel nennen, dass da einfach alles passiert. Ihr guckt aber auf eure Zahlen beispielsweise in in Looker. Dann guckt ihr euch natürlich auf den verschiedensten Ebenen, habt ihr verschiedenste zusätzliche Tools im Einsatz, natürlich die SEO-Tools, die man noch kennt, aber auch solche neuen Hype-Themen sind dabei, wie Replit für das ganze Thema Vibe-Coding, Riverside für Podcasting etc. pp. Habe ich was vergessen?
Ich glaube nicht. Aber du hast sehr, sehr kurz und knapp zusammengefasst, was ich hier sehr umschweifend beschrieben habe.
Da war eine Menge, da war wirklich eine Menge dabei und es ist super, super spannend, mal in das Marketing von so einem riesig großen Player, der natürlich wirklich über diese Methode groß geworden ist, reinblicken zu können. Ich hoffe, die Hörenden fanden es auch spannend. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.